Hallo liebe Ludmille, hallo lieber Roland, herzlich willkommen bei Jetzt TV zum Live-Chat heute Abend. Schön, dass ihr da seid.
Namaste.
Danke für die Einladung.
Ja, und herzlich willkommen an alle. Ja, dann starten wir.
Genau.
Unser Thema ist, also Roland und mein Thema ist ja Erwachen und Erleuchtung. Und wir nennen das auch so ganz bewusst. Aus der Sicht der Erleuchtung gibt es das natürlich alles gar nicht. Aus der Sicht der Erleuchtung ist nichts. Es ist einfach nur reines Sein. Das eine Sein. Aber wir wissen auch, dass je nachdem, an welchem Punkt des Weges man steht, es anders erfährt, bestimmte Dinge anders erfährt. Ganz unterschiedlich. Das ist sozusagen die Realitätserfahrung, die ein jeder hat, je nachdem, wo er so steht auf dem Weg. Und wir haben uns das ein Stück weit zur Aufgabe gemacht, dass wir uns das anschauen, wo ein jeder so steht, um ihn auch von dem Punkt im Grunde genommen abzuholen, wo er da steht. Denn es ist wichtig, die eigene Realitätserfahrung, die ein jeder so hat, die nicht einfach zu ignorieren und zu sagen, ich will das aber anders und im erleuchteten Sein ist das ja auch anders und jetzt lebe ich nach einem Konzept. Das haben wir festgestellt, ist für den spirituellen, individuellen Weg gar nicht so günstig. Es ist besser, wirklich zu schauen, wo stehe ich denn? Was ist meine Erfahrung von mir selbst? Was ist meine Erfahrung von der Welt? Tatsächlich, wie ist die? Ja? Habe ich eine duale Erfahrung? Empfinde ich ein Hier und Da? Empfinde ich ein Ich und Du? Oder ist das nicht so? Ist das anders? Ja? Und es ist wichtig, dem einmal ein Okay zu geben, wie die Empfindung und die Erfahrung denn ist. Wenn da die Erfahrung von Dualität ist, ja, das ist doch okay. Das ist die Erfahrung. Und wenn du dich auf den spirituellen Weg gemacht hast, dann weißt du ja sicherlich auch, dass es auch noch andere Erfahrungen gibt, andere Realitätsgewissheiten, wenn man das jetzt mal so sagen will. Und um letztendlich eventuell dieses, was wir Erwachen und Erleuchtung nennen, zu realisieren, ist es wichtig, die eigene momentane Realitätserfahrung und Gewissheit zu sehen und das zu bezeugen. In dem Sinne, ja, so ist das jetzt. Und von dort aus kann losgegangen werden. So, und jetzt sind ja hier doch sehr viele Menschen versammelt, alle vermutlich ausgerichtet auf dieses eine, auf dieses, was wir Erwachen und Erleuchtung nennen. Und da freuen wir uns drüber, euch alle zu sehen, mehr oder weniger zu sehen. Ja.
Es gibt eine erste Frage im Chat auch
Ja, okay.
von Sunny. Hallo Ludmilla, hallo Roland. Freut mich, euch hier zu sehen. Könnt ihr etwas zur Integration von Erleuchtungserfahrungen sagen?
Das ist jetzt natürlich sehr allgemein, ne? Denn auch die Erleuchtungserfahrungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die können so unterschiedlich sein. Sie können auf der körperlichen Ebene stattgefunden haben. Sie können emotional stattgefunden haben, mental stattgefunden haben. Sie können im Schlafen stattgefunden haben, im Träumen, im Tiefschlaf. Also, was ist jetzt damit gemeint? Vielleicht ist das wichtig, einmal zu schauen. Aber grundsätzlich kann man sagen, ja, Erwachenserfahrungen werden integriert. Aber vielleicht magst du da noch mal genauer beschreiben, was denn vielleicht widerfahren ist und was die jetzige Erfahrung ist.
Roland, fällt dir da zu der Frage etwas ein? Könnt ihr
Ja,
etwas zu in
diese Idee der Integration von Erwachenserfahrungen, die ist insofern real, als dass wir in unserer Akademie Erleuchtung immer wieder Kontakt haben zu Teilnehmern, die die eine oder andere Erfahrung gemacht haben, jetzt mal ganz egal welche, und diese Erfahrung sich unterscheiden in der eigenen Wahrnehmung. Manche sind einfach nur schön. Einfach nur schön und im positiven Sinne überwältigend. Und da fällt die Integration nicht so schwer. Weil man sich dann natürlich höchstens wünscht, oh ja, so möchte ich das in meinem Alltag am liebsten immer haben, weil das war einfach so schön weit und so schön leicht und luftig und glückselig. Ja, da ist Integration nicht so nötig. Aber es gibt halt auch wirklich viele Menschen, ne, die am anderen Ende dieses Erfahrungsspektrums stehen und uns von ihrer dunklen Nacht der Seele berichten. So. Da werden Erwachenserfahrungen gemacht und da wird im Grunde genommen so, als würde einem der Boden unter den Füßen weggezogen, ein Einblick in Themen hinein geboren, wo der eine oder andere wirklich auch dran zu knapsen hat. In so einem Fall sprechen wir natürlich auch von Integration, denn einerseits möchte man auch da die eigentliche Erwachenserfahrung wieder haben, aber das, was danach manchmal folgt, das ist schon durchaus anspruchsvoll. Wir sagen immer, wo Licht ist, fällt auch Schatten. Und es ist leider in unserem inneren seelischen Aspekt auch so. Manche Menschen haben das Glück, und ich nenne die Königskinder. Das ist jetzt nur so ein geflügeltes Wort. Die machen einfach Erwachenserfahrung und es ist einfach nur schön. Aber es gibt doch auch sehr viele Menschen, die landen in der dunklen Nacht der Seele. Und von daher ist das auch ein ganz wichtiges Thema in unserer Akademie Erleuchtung, ja. Und da ich, also in unserem speziellen Fall, Ludmilla und Roland, ich das sehr intensiv machen musste, am Anfang habe ich mich davor gewehrt. Als ich jung war, habe ich mich davor gewehrt. Ich habe ja mit 15 mit Meditation begonnen, mit 12 mit Yoga. Und bei mir kam relativ früh, schon mit 16, 17, kam diese dunkle Nacht der Seele-Erfahrung. Und ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, habe noch länger meditiert, noch mehr Yoga gemacht und so weiter. Ich habe gedacht, ich kann davor weglaufen. Ich komme da irgendwie schon dran vorbei. Aber ja, so mit 25, dann ging das los, dass ich ruhiger geworden bin und in dem Umfeld, wo ich lebte, auch viele Menschen waren, die dieselben Empfindungen hatten und Erfahrungen hatten, so dass wir uns auch hingesetzt haben und überlegt haben, was kann man da machen? Wie kann man das integrieren? Wie kann man das nicht Annehmbare annehmen? Wie kann man, was für eine innere Haltung kann man überhaupt entwickeln, um so schwierige Themen auch mit hineinzunehmen in dieses unbegrenzter Bewusstseinsfeld. Und dabei ist uns aufgefallen, dass dieses eigene Realitätsgewahrsein, wovon Ludmilla gerade gesprochen hat, in der Lage ist, den Fokus tatsächlich auf das eine oder das andere zu richten. Und normalerweise lautet ja die logische Aufforderung eines jeden spirituellen Lehrers, richte dich nach dem Höchsten aus. Richte dich auf die Ganzheit aus. Es gibt sie ja nur. Es gibt ja nichts anderes als die Ganzheit. Und das ist ja auch richtig so. Aber die Menschen, die jetzt nicht zu den Königskindern gehören, sondern die auch so eine dunkle Nacht der Seele durchleben müssen, von ihrem Karma her, die brauchen da natürlich Unterstützung und Hilfestellung und Tipps. Und deshalb haben wir das damals lange erforscht. Also ich weiß, ich habe da 16 Jahre dran gesessen, 6 Jahre davon völlig, völlig schweigend und regungslos nur auf dem Sofa und habe mir da wirklich auch vorgenommen, ich gehe da komplett vollständig durch. Ich will endlich verstehen, was das eigentlich soll. Wie kann das sein? Und ja, wir haben dann tatsächlich auch die Lösung gefunden, was natürlich eine Riesenerleichterung für mich war. Und die ersten 5, 6, 7, 8 Jahre habe ich auch da gar nicht dran glauben können, dass ich einen Weg gefunden habe, durch diese Selbstannahme da auch tatsächlich nicht nur hindurchzukommen, sondern diese Phänomene, nenne ich das einfach mal, auch wirklich zu beenden und aufzulösen. Was natürlich sehr erleichternd ist und dann sehr viel Spaß macht. Und von daher kann ich die Frage, ohne jetzt im Detail da was sagen zu können, weil ich den genauen, konkreten Fall nicht kenne, kann ich natürlich von Herzen wirklich gut verstehen. Ja, da können herausfordernde Phänomene entstehen. Und insofern ist da eine Integration nötig, ja. Man könnte das so nennen.
Die nächste Frage kommt von Jörg. Morgen findet ein astrologisches und energetisches Ereignis statt mit der morgigen totalen Sonnenfinsternis, welches gerade sehr viel von sich reden macht und von manchen als Kollektiv sehr tiefgehend und umfassend gesehen wird. Könnt ihr dazu etwas sagen, wie ihr das seht?
Ja, solche Ereignisse finden innerhalb dieser Welt der Erscheinung scheinbar statt. Aber da es eine Erscheinung ist, wie jedes andere, was auch erscheint, auch, und es doch ein und dasselbe reine Sein ist, haben wir da nicht so sehr den Fokus drauf. Es ist einfach eine Erscheinung, ein Ausdruck des Seins, wie auch das Sofa, auf dem ich sitze. Und das, was da sitzt, auch. Aber nichtsdestotrotz, ja, von einem anderen Punkt aus geschaut, kann es sowas geben, solche Ereignisse, die genutzt werden können, um vielleicht sich zu versammeln und sich gemeinsam auf etwas auszurichten, was dann eventuell in die eine oder andere Richtung etwas anstoßen kann. Ja, und darauf haben sich manche Menschen ja auch fokussiert, dass sie sowas machen, ne? Aber wir sind da nicht so die Spezialisten, da wir das, wie ich gerade gesagt habe, etwas anders erfahren. Ja, ich glaube, das war's dazu.
Okay, dann lege ich die nächste Frage vor. Gabriele schreibt: Werdet ihr als Erleuchtete noch getriggert? Ist nur der, die weg, die auf das Getriggertsein reagiert? Oder bedeutet erleuchtet sein, dass alle Geschichten restlos weggefallen sind, dass also nichts mehr getriggert werden kann?
Ja, das ist eine gute Frage. Wer oder was wird getriggert? Und was passiert nach dem Erwachen und der Erleuchtung mit diesem Getriggertsein? Dieses Getriggertsein fällt mir als Mensch, als Individuum nur auf, wenn ich es ablehne, wenn ich es nicht mag. Wenn ich also aktiv gegen eine Sache bin und wenn ich diese Einstellung nicht habe, sondern wenn ich eine große Öffnung in mir habe und das, was ist, als das nehme, was es ist, einfach nur eine Erscheinung, die hell ist oder dunkel, die leicht ist oder schwer, die also duale Eigenschaften hat. Und ich bin in der Haltung, in der inneren Erfahrung, dass jegliche Dualität da sein darf. Ja, dann ist es natürlich für Menschen auf dem Weg zum Erwachen und zur Erleuchtung leichter zu ertragen. Wenn ich feste Vorstellungen habe in meinem persönlichen Egotunnel, was richtig und was falsch ist, was ich mag und was ich nicht mag. Wenn ich also eine starke, differenzierte Anhaftung an alle möglichen Dinge habe, dann werde ich natürlich ständig getriggert. So. Was geschieht beim Erwachen? Beim Erwachen geschieht die Loslösung von der Idee, dass ich eine reine duale Existenz bin. Durch die Erwachenserfahrung wird dieses reine Bewusstsein als meine Heimstatt erlebt. Am Anfang nur erfahren, später erlebt. Und die Ich-Adresse zieht jetzt symbolisch gesprochen um von dieser dualen Dauererfahrung zu diesem ganzheitlichen Einssein und geht einher mit einem großen, okay. Ja, so könnte man das sagen, mit einem großen Okay. Die duale Welt und die duale Wahrnehmung ist natürlich weiterhin vorhanden. Und natürlich kann ich als Individuum sagen, der Krieg in Russland, in der Ukraine gefällt mir nicht. Den finde ich nicht gut. Aber ich kann es insofern unabhängig sagen, als dass ich das objektiv sehe. Ich sehe das nicht nur so dual, dass es mich persönlich betrifft, sondern ich entscheide mich ganz bewusst zu dieser Sache oder zu dieser. Ich bleibe ganz bewusst bei der roten Ampel stehen und bei der grünen gehe ich und gucke trotzdem auf die Straße, ob da alles in Ordnung ist. Also das Leben in der dualen Welt bekommt eine neue Integration, eine neue Aufgabe. Es geht darum, dieses Sein, dieses ganzheitliche Sein hineinzutragen in diese duale Erfahrung, die ja vorher das ganze Leben geprägt hat. Und das ist ein Prozess. Bei manchen geht das sehr schnell, da haben wir wieder die Königskinder, und bei manchen geht das so schrittweise, wie so eine Salamitaktik, Schritt für Schritt für Schritt. Trigger, die früher immens waren und mich aus der Bahn geworfen haben, mich schier in den Wahnsinn getrieben haben, im Extremfall, werden auf einmal in so einer Leichtigkeit erlebt. Trotzdem habe ich als Individuum weiterhin die Möglichkeit zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Es ist nicht so, dass ich zum Roboter wäre, wo jeder Erwachte oder Erleuchtete jetzt so eine Weltanschauung hat und alle sind gleich, keiner ist individuell. Man schaut sich mal die erwachten Lehrer an, da ist jeder eher extrem individuell. Da ist überhaupt keine Gleichmacherei im Boot. Das heißt, jeder kann da seine Vorstellung zum Ausdruck bringen. vielleicht sogar besser oder ganz sicher auch besser als vorher, weil vorher diese Anhaftung ja auch nicht nur im Äußeren war, sondern sie war ja auch im eigenen Inneren, im eigenen Ego, was zu diesem Ego-Tunnel geführt hat, wo man das rechts und links gar nicht sehen kann. Im Grunde genommen ist die Freiheit, die diese Ganzheit mit sich bringt, eine Unterstützung bei der Verwirklichung der eigenen, nennen wir es ruhig mal Individualität, ohne dass eine Anhaftung daran stattfindet. Das geschieht einfach. Da ist keine Überlegung. Das geschieht spontan, aus der Ganzheit heraus. Und die Ganzheit ist immer natürlich vom Herzen her gesteuert. Der Verstand kommentiert nur und hilft, wenn er gebraucht wird. Ja. Und so ist dieses Triggern in der Form nicht mehr vorhanden. Ja. Und das ist aber nur ein Nebeneffekt beim Erwachen und bei der Erleuchtung. Das ist nur ein Nebeneffekt, der einem im Grunde auch nur großartig aufhält, wenn man vorher Anhaftung hatte. Wenn man sowieso so ein Mensch ist, der die Dinge leichter nehmen kann und nicht so eine Anhaftung hat an Dinge, an diese dualen Sachen, dann ist das gar nicht so groß auffällig. Aber wenn man das vorher sehr stark hatte, dann fällt einem das natürlich auf, dass man viel leichter im Leben so durch diese Herausforderung gehen kann.
Im Grunde, vielleicht noch etwas dazu, kann man sagen, dass durch dieses Erkennen dessen, was du wirklich bist, was dieses eine Sein ist, und durch die Integration, da haben wir sie wieder, dieser Erkenntnis, ist das so vom Erfahren, dass ja dieses Sein, dieses reine Sein, einfach das, was eventuell die kleine Person da ist, überlagert. Wobei die kleine Person letztendlich auch dieses eine Sein ist. Aber an dem Punkt des Weges, wo dieses so hin und her geht, ne, die Erfahrung, da ist es so, dass zunehmend diese Erfahrung des reinen Seins immer mehr Raum einnimmt. Immer mehr Raum, Raum, Raum. Und irgendwann ist dieses Begrenzte, was wir ja auch sind, aufgrund auch des Körpers, der hier scheinbar ist, wird das überlagert. Es ist in dieser Unendlichkeit, die du bist, ist dieses kleine Begrenzte, das wiegt nicht viel. Das kitzelt da so ein bisschen, kann man vielleicht so sagen, ne? Das ist nicht so, dass dich das so einnimmt und dann bist du voll und ganz erfüllt mit dem Trigger. So ist das gar nicht. Der Trigger ist verschwindend gering, klein in der Unendlichkeit, die du bist. Und deshalb ist das ein anderes Erleben, wie Roland gerade schon beschrieben hat, ne?
Die nächste Frage kommt von der Svenja. Liebe Ludmilla, lieber Roland, wenn das kleine Ich im Wollen und Brauchen ist und das große Ich im reinen Sein, ist dann vollkommene Hingabe und das radikale Okay in das Jetzt und was so ist, der Weg? Daraus resultierend erfahre ich ein weniger tun wollen und denke, ist das dann Stillstand? Doch wie geht ein Tun im Sein ohne ein Wollen, also ein Tun im Nichtsein, im Nichttun?
Eine etwas komplizierte Frage gewesen. Dieses Tun im Nichttun taucht tatsächlich auf und ist dein Seinszustand, wenn dauerhaftes Erwachen geschehen ist und die Ich-Adresse, wie Roland vorhin gesagt hat, umgezogen ist. Dann geschieht dieses sogenannte Tun im Nichttun, weil du kein Tun mehr erfährst. Und auch den, der etwas tut, erfährst du auch nicht. Da ist nichts. Da ist kein Handelnder und auch keine Handlung. Und ja, ne? Da findet dieses Tun im Nichttun statt, weil ja trotzdem eine Tätigkeit ausgeführt werden kann und von den meisten ja auch wird, ne? Nur erlebt es sich nicht als Handelnder, sondern es ist eher wie ein Tun, was geschieht aus der Ganzheit heraus. So, aber da war noch eine andere Frage mit drin in der Frage. Die Hingabe, glaube ich, an das Jetzt. Wolltest du was sagen?
Ich habe dazu noch was. Ich habe das vor dem Erwachen, vor dem dauerhaften Erwachen auch ausprobiert. Ich habe 6 Jahre nur auf dem Sofa gesessen. Ich habe also nichts mehr getan. Ich war auf die Idee gekommen damals, das ist jetzt schon länger her, das war so in den 90er Jahren. Da bin ich auf die Idee gekommen, wenn alles Tun zu so einem Chaos führt, dann gehe ich mal in das Nichtstun. So, und ich wollte erforschen, was bleibt denn eigentlich, wenn ich nichts mehr tue? Und das war sehr lehrreich, weil ich natürlich bewusst mich allem Tun entziehen kann und nichts tun kann, aber dabei beobachten kann, was da noch so läuft. Das Herz schlägt weiter, Gedanken tauchen auf, Gefühle tauchen auf. Aber ich kann mich entscheiden, nichts da mit zu tun. Die Idee taucht auf, ach, jetzt scheint die Sonne so schön, dann gehe ich doch mal raus, spazieren. Das habe ich doch immer so gemacht. Dann kann ich sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich bleibe auf dem Sofa sitzen. Das habe ich 6 Jahre ausprobiert und habe alles vollständig reduziert dadurch. Vollständig. Und habe beobachtet, was von alleine auftaucht, ohne dass ich individuell da was tue. Und es ist in der Tat eine wunderbare Erfahrung, die ja auch im Grunde genommen so ein bisschen ein Leben ist, wie Mönche das machen, die sich bewusst dem alltäglichen Leben entziehen. Und sich, wenn überhaupt, dann auf das Höchste ausrichten. Und ja, solche Phänomene entstehen dann auch. Es ist eine spirituelle Technik. Und deine Beschreibung, wenn ich das richtig erinnere, dass du das als Stillstand empfindest, ist richtig. Also dieser Punkt, wo das Gefühl da ist, das ist kompletter Stillstand im äußeren Leben, in der dualen Welt. Und im Inneren auch, weil irgendwann tauchen auch keine Gedanken mehr auf, irgendwann sind die Gefühle auch zur Ruhe gekommen und Bedürfnisse, Wünsche, das geht alles gen Null. So, und das ist natürlich eine Sache, will ich das? Will ich das? Bei mir war es so, dass ich nach 6 Jahren bemerkt habe, wie ich aufstehe und zum Fenster gehe, rausgucke, und wusste so, jetzt geht's wieder raus. Jetzt geht's wieder raus. Also es war eine Intensität da, eine Instanz da, das ist das Wort, eine Instanz da, die ich selbst war, die ich vorher in der Form nicht kannte, die wusste, was zu tun ist als nächstes, ohne dass der Verstand darüber nachdenkt oder mein Herz dazu spricht, meine Intuition dazu spricht oder mein Körper sich dazu äußert. Sondern etwas Höheres, was weiß, was als nächstes zu tun ist. Das kann man so sagen. Von außen ist es ein Stillstand. Meine Freunde haben durchaus den Kopf geschüttelt in der Zeit und gesagt, ja, das ist ja ein lustiges Experiment. Mal sehen, wo es hinführt. Wir waren halt damals eine Forschungsgruppe, kann man so sagen. Wir haben uns gegenseitig unterstützt, weil wir natürlich dieses Problem lösen wollten, dass wir Erwachenserfahrungen gemacht haben und irgendwie hörten die aber hinterher immer wieder auf. Und wir wollten rauskriegen, was ist das, was uns da immer wieder rauszieht? Und wie kann man das natürlich beenden, sodass das, was wir wirklich sind, einfach nur da bleibt? Das war so in dieser Forschungszeit. Das war in den 90er Jahren.
Die nächste Frage kommt von Jörg. Viele sprechen heute davon, dass immer mehr Menschen erwachen. Wie seht ihr das?
Das ist so. Ludmilla, was hast du dazu? Heute geht es leichter.
Ja, es scheint so zu sein, dass viele Menschen, besonders auch viele Menschen, die im Grunde gar nicht bewusst auf dem spirituellen Weg sind, doch aber diese Erfahrung machen. Und dann natürlich erstmal dastehen und gar nicht wissen, wie ihnen geschieht und was das jetzt ist. Und das Schöne ist, dass wir mittlerweile so vernetzt sind und die ganzen Informationen verfügbar sind, da können sich die Menschen dann auch informieren und Unterstützung holen oder Gleichgesinnte finden, ne? Das ist schon sehr hilfreich. Also man kann schon sagen, dass das gehäuft auftritt. Also auch bei Menschen, die nicht unbedingt dafür ausgerichtete spirituelle Praktiken anwenden, sondern einfach, ja, jedem. Und so ist es ja auch. Es ist ja auch jedermanns natürlicher Zustand. Wir sind das ja sowieso alle. Es kann ja gar nicht anders sein. Wir sind ja dieses Sein. Es gibt nur dieses eine Sein, ne? Es ist nur überlagert wiederum von Schleiern von Unwissenheit. Und diese Rückerinnerung an das, was wir wirklich sind, was alles ist, die kann ja jederzeit geschehen. In jedem Moment kann das geschehen, weil es ist ja das. Ne? Und wir haben festgestellt, dass es aber auch Möglichkeiten gibt für Menschen, die sich bewusst auf diesem Weg auch ausrichten, dass es Möglichkeiten gibt, doch etwas zu tun, dass die Bedingungen, dass dieses Erwachen geschieht, leichter geschehen kann. Also für die, die das jetzt nicht so spontan überfällt, sondern die da eine Sehnsucht nach haben, die können tatsächlich auch etwas tun.
Ja, die Sehnsucht ist ein schönes Wort. Die würde ich auch nicht unterdrücken wollen, sondern die Sehnsucht wirklich annehmen. Weil das ist die Antriebskraft auf diesem Weg, der im Grunde genommen kein Weg ist, weil Erwachen ist immer so ein Millimeter neben dem, was im Moment ist. Die Schleier der Unwissenheit, von denen Ludmilla gerade gesprochen hat, die sind nicht sehr dick, das ist nur ein Hauch. Aber das reicht, um das Erwachen zu verstecken. Und insofern ist das, der Weg ist im Grunde genommen kein großer Weg. Aber die Sehnsucht ist gut. Die Sehnsucht im Herzen, die Sehnsucht nach Erwachen, obwohl man im Grunde genommen vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, was das ist. Aber man spürt ganz genau, dass man nach Hause zurück will, dass man irgendwie einen Schritt tun möchte und muss, um wieder ganz bei sich anzukommen. Und wir haben festgestellt, dass Menschen, die diese Sehnsucht in sich spüren, die das also nicht nur so vom Kopf her, durch das Studium heiliger Schriften haben, sondern die diese Sehnsucht wirklich tief in ihrem Herzen spüren, dass die dabei sind, diese Tür zu öffnen, diese Schleier zu beseitigen. Die haben das leichter. Unbedingt aufbewahren, diese Sehnsucht. Ist gut.
Die nächste Frage kommt von Mukunda. Wie hat sich das Erleben von herausfordernden oder überfordernden Situationen verändert durch das Erwachen?
Naja, ich denke, das passt zu dem, was wir vorhin schon einmal erwähnt haben, dass dadurch, dass deine Ich-Adresse umzieht und du realisierst, was du wirklich bist, und dieses, was du wirklich bist, deutlich sich sozusagen ausbreitet als Erfahrung, als Seinszustand, wird Herausforderung eher in der Unendlichkeit, die du bist, als sehr, naja, es ist eben dann keine große Herausforderung mehr vom Gefühl her, ne? Es wird anders erlebt. Und selbst wenn es sich erlebt wie eine große Bewegung in dir selbst, dann ist das einfach das, was ist. Es ist das, was ist, und das ist okay. Da ist nichts dran zu rütteln. Da ist auch gar nichts dran zu verändern. Es wird getan, was getan werden muss. Und wenn das herausfordernd ist oder dafür viel in Bewegung gebracht werden muss, sagen wir mal so, dann wird das einfach getan, ne? Und es wird in Freude getan. In Freude in dem Sinne, weil es in totaler Akzeptanz, in dem das Sein getan wird. Du bist dieses Ja. Du bist ja das, was geschieht. Das ist ja nicht getrennt von dir. Und insofern, wenn wir jetzt mal bei dem Wort Herausforderung bleiben wollen, bist du die Herausforderung als Herausforderung. Und daran ist nichts Schlechtes. Da ist nichts verkehrt dran, ne? Es ist ja, du erlebst das ja erst dann als verkehrt, wenn du dich getrennt davon erlebst, dann hast du zwei Dinge. Dich und das, was herausfordernd ist. Ja, und das kann dann schon mal sehr beanspruchen, ne? Und das ist eben so, das Erwachen führt ja dazu, dass du die Illusion des getrennten Seins überwindest. Du siehst, okay, es gibt kein getrenntes Sein. Das ist eine Illusion. Es gibt nur ein Sein und damit verschwindet die Trennung zwischen dir und der Herausforderung. Und dann erlebt sich das Ganze einfach anders.
Ja, und da ich der Spezialist war für für die Knoten auf diesem Weg, wir haben das Knoten genannt dann irgendwann, ist diese Erfahrung des Erwachtseins halt damit verbunden, dass auch eine große Kraft zu dir zuwächst. Wenn eine Herausforderung da ist, wie Ludmilla sagt, ist nicht nur diese Herausforderung okay, weil du sie ja bist, sondern du bekommst auch automatisch die Mittel zur Verfügung gestellt, energetisch, gefühlsmäßig, intellektuell, um das zu bewältigen, um hilfreich zu sein in der jeweiligen Situation. Was natürlich eine große Hilfestellung ist, weil die Angst vor schwierigen Situationen komplett verschwindet, weil du absolut sicher weißt, dass du da durchkommst, heil durchkommst und gut durchkommst. Egal was passiert. Das weißt du ja vorher nicht, was da passiert. So habe ich das erfunden. Und es war eine überraschende Erfahrung, dass Situationen, die mich vorher massiv getriggert haben, dann in einer Schlüssigkeit und Leichtigkeit liefen, dass ich wirklich auch lachen musste. Nicht nur innerlich, ich musste auch äußerlich lachen. Ich hatte phasenweise große Herausforderungen mit meinen Kindern. Die waren sehr frei erzogen worden und dementsprechend kreativ und lustig. Und in bestimmten Lebenssituationen war mir das zu viel. War mir zu viel. Und nach dem Erwachen habe ich dann einfach gesehen oder erfahren, dass ich da wirklich drüber lachen kann, dass ich dabei fröhlich sein kann, dass ich das irgendwie fantastisch finde, was die Kinder da anstellen. Und ich liebevoll einfach auch also reagieren konnte und die Mittel zur Verfügung gestellt habe, bekommen habe, ganz natürlich um damit positiv umzugehen. Vorher war ja so wie so ein Ego-Tunnel auch eine gewisse Enge da in dem, was das alles bedeutet, was die Kinder da machen. Und nein, das macht man nicht und das und so und das sollte man nicht und ich muss da erziehen und was ich so als junger Mensch halt alles im Kopf hatte. Und das ist eine überraschende Erfahrung, wenn das Erwachen, das erwachte Bewusstsein mehr und mehr integriert wird in dieses alltägliche Leben und das wir, also das fordern wir im Grunde genommen auch, dass Menschen sich nicht zurückziehen und sagen, oh ja, jetzt bin ich erwacht, jetzt bleibe ich in meiner Höhle sitzen und starr die Felswand an, wie das ja in manchen buddhistischen Traditionen ist, dass man jetzt Nirvana verschwindet und der Rest interessiert mich nicht. Nein, wir sagen hinaus ins Leben. Integriere das Erwachtsein in das Leben hinein, in das sogenannte. Und es ist eine sehr erfreuliche und sehr schöne Erfahrung, diese Leichtigkeit zu spüren und diese Unterstützung durch das Sein, die Unterstützung durch die Natur, könnte man sagen, durch das Leben an sich. Man kriegt nur die Herausforderung, wo man auch die Mittel zur Verfügung gestellt bekommt. Also da passiert nichts mehr Komisches. Wenn komische Sachen passieren, und das war natürlich in meinem Leben sehr viel, dann beruht das auf Knoten. Das beruht quasi auf einer Brechung des eigenen reinen Bewusstseins, weil da Egoanteile reingesprungen sind, weil da Knoten drin waren, transgenerationale Vererbung, Traumata, wie man das alles nennen will. Und das verformt dann im Grunde genommen den einfachen Fluss, diesen steten Fluss des Lebens. Ja, und insofern ist das eine wirklich positive, angenehme, Erfahrung oder ein angenehmes Sein.
Ja, vielleicht noch, man darf ja dabei nicht vergessen, dass im Grunde jeder Schöpfer seiner Lebenssituation ist, seines Filmes, seines Lebensfilmes, den er da so betrachtet. Tag ein, Tag aus. Der gestaltet sich ja nicht unabhängig von dir selbst, sondern nur ausnahmslos in Zusammenhang mit dir selbst. Das heißt, du bist ja daran beteiligt. Und das ist sehr, sehr gut, wenn man das einmal vielleicht als Annahme für sich nimmt und einmal so durch den Alltag geht, dass man einmal annimmt, zu sagen, das ist alles meine Schöpfung, alles meins. Also gar nicht jetzt im Ego-Sinne, ne? Nicht so, sondern mein Film. Es ist die Erscheinung, die ich mir sozusagen vors Auge stelle. Und sich nicht davon abzutrennen, sondern eben ganz bewusst mal hinzugehen, die Arme zu öffnen und zu sagen, ja, meine Schöpfung. Mein Film, mein Lebensspiel, was ich hier mir kreiert habe. Und ich kreiere mir das natürlich aus einem Grund, aus einem bestimmten Grund, mit einem positiven Ziel. Das Ziel ist immer positiv. Und deshalb ist es ganz gut, da mal ein Auge drauf zu haben, was könnte dieses positive Ziel denn sein, weshalb ich mir die oder jene Welterscheinung hier vor mir hinstelle. Es ist eine gute Idee, sich nicht abzutrennen von der Schöpfung. Einmal zu gucken, was geschieht, wenn du mit einer anderen Annahme durch die Welt gehst. Nur das noch dazu.
Mutzi schreibt, hallo Roland. Warum hat die dunkle Nacht bei dir 16 Jahre gedauert und wie war das für dich?
Ja, also die Erkenntnis, die ich hatte nach den 16 Jahren, war, dass mein Karma war. Ich hatte einen Riesenberg schwerstes Karma, das ich auflösen musste. Und wenn ich das einfach nur durch das tägliche Leben aufgelöst hätte, hätte ich wahrscheinlich 100.000 Inkarnationen gebraucht. Ich hatte irgendwie das Glück, trotz dieses großen, schweren Karmas, was ich aus der Vergangenheit mitgeschleppt habe, den Weg zu finden, daraus zu schlüpfen. Durch das Erwachen schlüpfen wir aus diesem Karma-Zugriff raus. Das Karma greift im Grunde genommen ständig nach uns und klebt an uns. Und ich habe die Tür gefunden, wie ich da rausschlüpfen kann. Und das hat aber bei mir 16 Jahre gedauert. Das war eine Zeit der intensiven Forschung. In den 16 Jahren waren diese 6 Jahre vollkommene Silence drin, vollkommene Stille, wo ich nur auf dem Sofa gesessen habe. Ich hatte mir das im letzten Leben tatsächlich vorgenommen. Ich hatte mir das tatsächlich vorgenommen und ich hatte die Nase voll in der letzten Inkarnation, endgültig voll, immer wieder aus diesem erwachten Bewusstsein herauszufallen und hatte mir für diese Inkarnation vorgenommen, mich vollständig darauf zu fokussieren. Daher auch diese frühe, ja, Erfahrung mit 12 Jahren Yoga über die Mutter. Und da war dann auch ein Guru, Yogi Rajpalmoti. Und damit mit 15 angefangen mit Meditation und ganz konsequent meditiert jeden Tag, halbe Stunde morgens vorm Frühstück, halbe Stunde abends vorm Abendbrot. Nachher waren das 2, 3, 4 Stunden morgens und auch abends. Und so, ich hatte da kein Problem mit. Das war irgendwie ganz leicht, ging das für mich, weil ich mir das schon in der letzten Inkarnation vorgenommen hatte. Und es dauerte 16 Jahre, weil ganz viele Knoten auftauchten, die meinen okay haben wollten, die den Finger gehoben haben, die den Finger quasi gehoben haben und gesagt haben, du gehst ins Erwachen, ich will mit. Ich will auch mit, ich will auch mit. Man könnte das als abgespaltene Selbstanteile bezeichnen, die natürlich integriert werden wollen, die mitgenommen werden wollen. Ich kann nicht einen Teil von mir selbst zurücklassen, weil entweder ist das Ganze sich seiner selbst bewusst, oder eben nur kleine Teile, einzelne Teile, dann falle ich da halt immer wieder raus aus diesem erwachten Zustand. Und bei mir hat das 16 Jahre gedauert. Aber ich kenne Königskinder, da macht das einfach Boom. Und ein so ein Königskind sitzt ja hier neben mir. Da schlägt der Blitz ein und Boom, ist es geschafft. Und ich habe das in diesen 16 Jahren natürlich nicht geglaubt, dass es sowas gibt. Ich habe felsenfest die Überzeugung gehabt, jeder Mensch muss durch diese dunkle Nacht der Seele. Ne, die geht kürzer oder länger, aber jeder muss da durch. Und es ist ein harter Weg. Das war so das, was ich so mit hatte. Und Ludmilla und ich haben uns ja erst nach dem Erwachen getroffen. Und dann bin ich natürlich mit dieser festen Überzeugung da rangegangen und habe gesagt, ja, nee, das nur ein Blitzschlag, das kann nicht sein. Das kann nicht so plötzlich gehen. Das braucht Jahre und Jahrzehnte Arbeit und so. Und das war für uns auch in der Beziehung so ein 2, 3 Jahre so ein Annäherungsprozess, wo ich dann auch sehen musste, okay, es ist tatsächlich individuell verschieden, weil jeder Mensch steht an einem ganz speziellen eigenen Punkt. Und es ist nicht so, dass jeder Mensch gleich ist und ein Konzept so rübergestülpt werden kann über jeden. Wir sind keine Roboter. Wir sind hochindividuell. Und bei mir hat 16 Jahre gedauert. Ich hatte ein Riesenpaket. Riesenpaket an, also man sagt ja auch Traumata, an transgenerationaler Vererbung, an solchen Dingen. Und es war am Anfang, die ersten Jahre, war es schwer für mich. Sehr, 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 sehr schwer. Ich bin da oft auf dem Zahnfleisch gegangen. Und ich war sehr froh, dass ich Unterstützung in unserem Forschungskreis, in meinem Freundeskreis hatte. Und dann nach ein paar Jahren war es mir aber wirklich auch eine große Freude. Und ich habe das dann immer schon so gesehen. Hallo, da kommt wieder eine Unwissenheit. Da ist noch ein Schleier. Und da, wie so eine Zwiebel, wo man so Schicht für Schicht für Schicht öffnen kann, um vorzudringen zur Mitte. Und das war mir eine große Freude. Also die weiteren Jahre waren ein großes Abenteuer, ein wirklich aufregendes Abenteuer. Und wie so eine Achterbahn, hoch, wieder runter. Und was ich auch dann festgestellt hatte, je mehr ich gelöst hatte in mir, umso höher ging das hinaus. Und auch umso tiefer. Also irgendwie wurde diese vorherige Enge, die ich gelebt hatte, immer weiter gedehnt, ausgedehnt. Und wir hatten dann schon so immer das geflügelte Wort, boah, der letzte Knoten war eine harte Nummer, aber der nächste, der wird noch härter. Ne? Weil das Bewusstsein hatte sich ausgedehnt, also konnte man den nächsten Brocken klären. Und uns wurde irgendwann klar, und das war eine sehr freudige Erkenntnis, natürlich, die Unendlichkeit dehnt sich bis zur Unendlichkeit aus in unserer physischen Existenz. Was sonst? Es geht ja um die Unendlichkeit. Und dann war klar, okay, alles wird angenommen, alles wird akzeptiert, radikal ist okay. Und das hat bei mir 16 Jahre gedauert, dieses Wachstum, das hat so lange gedauert, ja. Aber es war schön, also nur die ersten Jahre waren wirklich herausfordernd. Aber es kannte damals auch noch niemand diese Phänomene. Ich konnte niemanden fragen. Wir haben das von Grund auf neu erforscht. Und ja, so war das.
Manuela fragt, liebe Ludmilla, lieber Roland, wie kann ich am besten mit schwerer fortgeschrittener Erkrankung umgehen, sie nur als Erscheinung sehen? Was zeigt mir diese Erkrankung auf? Wozu dient sie mir?
Ja, es ist schon so. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir ja nichts Näheres wissen, ne? Wir können das nur in eine allgemeine Form mal reinbringen. Es ist schon sinnvoll, wenn du ein Zustand deines Körpers als Krankheit erfährst, dann ist das ja deine Realitätserfahrung. Deine Realitätserfahrung ist, ich bin krank oder so, ne? Dann ist das ja auch deine Realität. Und das braucht ja auch erstmal ein Okay. So. Und dann kannst du aber einmal schauen, wie das für dich ist, vom Gefühl her, dass du krank bist. Und dann kannst du auch einmal schauen, je nachdem, wo das so in deinem Körper vielleicht stattfindet oder fest ist, dass du da einfach mal die Aufmerksamkeit drauf gibst, nichts dafür und nichts dagegen tust und einfach mal eine Weile ganz still damit bist, mit diesem, was da scheinbar krank ist. Du tust nichts dafür und nichts dagegen. Das ist gar nicht so einfach, weil meistens will man die Krankheit, wenn man das so empfindet, ja weghaben. Ne? Man tut das dann, damit die Krankheit weggeht. Es ist gar nicht so einfach, aber es ist eine gute Übung. Dieses Okay geben, dieses Bezeugen, ja, so ist es jetzt. Ne? Also in dieser Absichtslosigkeit einmal die Aufmerksamkeit auf das Körperphänomen legen und aus der Stille heraus einmal damit sein, längere Zeit und damit mal tiefer zu sinken und mal zu schauen und vielleicht auch dir die Frage zu stellen, wie ist das jetzt für mich vom Gefühl her? Was kommen da eigentlich für Gefühle auf? Ne? Und alles, was da auftaucht, bekommt ein Okay. Und bekommt wieder Aufmerksamkeit, ohne was dafür oder was dagegen zu tun. So, und dann kannst du einfach mal schauen, was an Wissen und Erkenntnis oder, ja, Bilder oder Antworten daraus vielleicht entstehen. Es ist schon sinnvoll, dahin zu schauen. Also die sogenannten Krankheiten entstehen ja aus unterschiedlichsten Gründen, ne? Und das ist natürlich individuell auch nochmal verschieden. Deshalb, wir wissen jetzt nichts Näheres über dein Sein da diesbezüglich. Deshalb können wir da jetzt nicht so speziell was dazu sagen. Aber manchmal entstehen Krankheiten, um Menschen auf den Weg zurückzubringen, auf ihren Inkarnationsgrund, auf ihre Absicht, wozu sie gekommen sind. Manchmal ist das so, dass Menschen dadurch krank werden, weil sie ihren ureigensten Weg verlassen haben. Und dann signalisieren sie sich im Grunde genommen selbst, es ist ja deine Schöpfung, signalisieren sie sich, oh, Ich bin wohl abgekommen, da muss ich mal gucken. Was ist denn meine Absicht, meine Inkarnationsabsicht? Also das könntest du prüfen. Wozu bist du gekommen? Und bist du noch konform mit diesem, wozu du gekommen bist? Bist du noch konform mit deinem tiefsten Lebenswunsch? Ne? Und wenn du siehst, das ist nicht so, dann ist es gut, natürlich etwas daran zu ändern und wieder dahin zurückzukommen. Ne? Also das ist jetzt so ein Moment, aus dem, also wo Krankheit entstehen kann, wenn wir unsere tiefste Absicht verlassen, abweichen. Das Dharma eines anderen Leben womöglich. Ne? Das ist oft in Beziehungen so, dass die Menschen dann sich das Dharma oder die Pflicht oder die Absicht, die Lebensabsicht des Partners unterordnen und da mitlaufen. Und das führt natürlich unter Umständen dazu, dass irgendwann so ein Signal von Krankheit kommt, um dich wachzurütteln. Insofern ist es gut, das vielleicht mal zu prüfen, ne? Ist deine Absicht, deine Inkarnationsabsicht, bist du, lebst du da konform oder bist du da vielleicht weg von gekommen, ohne dass du das so gemerkt hast, ne?
Dem Erwachen ist deine Krankheit egal. Du musst nicht gesund sein, um zu erwachen. Und daher ist es natürlich gut, wenn du dich um dein Erwachen kümmerst. Und ich vermute, das tust du auch, sonst wärst du hier nicht im Zoom. Ja, und vielleicht buchst du dir mal einen Termin bei uns, ein Analysegespräch, das ist kostenlos. Das kannst du auf unserer Seite machen. Dann können wir da nochmal mit Detail drüber sprechen, weil große Krankheiten brauchen eine besondere Herangehensweise, damit man das vielleicht auch wieder los wird, weil es gibt da halt verschiedene Zugänge und verschiedene Möglichkeiten aus dem erwachten Bewusstsein heraus. Ja, vielleicht können wir das so allgemein erstmal halten und du meldest dich einfach mal bei uns. Machen wir da mal ein Gespräch.
Sebastian fragt, was ist der große Plan?
Ja, was ist dein großer Plan, Sebastian? Das ist die Frage. Dein Plan ist das, was erscheint. Nichts sonst. Du bist nicht getrennt. Da ist niemand anders, der einen Plan hat oder macht. Du bist der Plan.
Wenn du den Plan von dir unabhängig sehen willst, führst du dich selbst in die Dualität, in die Trennung. Aber die Trennung ist eine Illusion. Das ist unsere westliche Kultur. Die möchte alles getrennt sehen. Schön getrennt. Hier bin ich und da ist Ludmilla. Und da ist dies, da ist das. Das ist aber in Wirklichkeit eine Illusion. Wir sind von unserem mentalen Raum her eins. Wir sind von unserem Gefühlsraum her eins, und wir sind aber auch von unserem Körperraum her eins. Und diese Illusion, dass es da einen Plan außerhalb dieser Ganzheit geben könnte und ich mich dann nur danach richten muss oder das dient meinem Verständnis oder so, führt dich nur in die Dualität. Schau, was dein Plan ist. Das ist ein direkterer Weg hin zu diesem großen Plan. Schau, was dein Plan ist und gib dem okay. Durch dieses okay geben öffnet sich der Raum, dieser unendliche Raum, Akasha, öffnet sich und da drin erkennst du die Wahrheit. Und das transformiert dich. Das hilft dir beim Erwachen. Such den Plan nicht außen. Such Gott nicht außen. Das Höchste nicht außen. Mach dir bewusst, dass du das bist. Du bist das. In aller Konsequenz. Das ist am Anfang ein komisches Gefühl. Schon die Vorstellung ist am Anfang ein komisches Gefühl. Aber es ist so. Jegliche Idee von Trennung ist eine Illusion. Beende diese Illusion. Und am Anfang, wenn man damit beginnt, spürt man, wie hartnäckig man an diesem Glauben festhält. Wie sehr und wie tief, ja, wie sehr man da konditioniert ist, wie tief diese Konditionierung oftmals gelebt wird. Unbewusst, komplett unbewusst. Und das ist okay. Wenn du damit startest, ist das okay, sich bewusst zu machen, wie sehr diese Trennung etabliert wurde. Aber es ist nur ein Spiel, diese Idee der Trennung. Gib dem okay, aber nimm das nicht zu ernst.
Die nächste Frage kommt von der Inge. Ich möchte gerne wissen, ob ihr in der Stille verweilt und nicht denkt.
Also für das Denken kannst du dich entscheiden, das zu tun oder es nicht zu tun. Wenn du das brauchst, weil du etwas erledigen möchtest, ist das schon ganz sinnvoll. Und dann tut man das. Aber was zum Beispiel nicht ist, und das ist oftmals aber so bei Menschen, dieses psychologische Denken, das hört vollständig auf. Dieses Denken, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig, ach, hätte ich das doch mal anders gemacht, ich bin schuld, immer passiert mir das, was auch immer. Dieses psychologische Denken kommt zur Ruhe, das hört vollständig auf, so dass du im Grunde genommen ja in diesem Zustand bist, in diesem Sein bist, dass du dein Denken anschalten musst im Grunde, um es zu tun, dieses Denken. Wenn du was planen möchtest zum Beispiel, ne? Und wenn das nicht nötig ist, dann ist da kein Denken. Dann ist da nichts.
Ich vergleiche das immer mit diesen neuen modernen Autos, die gehen an der Kreuzung, wenn man stehen bleibt, aus. Das ist der Grundzustand. Aus, nichts. Aber wenn die Ampel auf grün springt, braucht man nur so ein bisschen am Lenkrad ruckeln oder mit dem Fuß irgendwie da was machen. Und der Motor springt an und steht mit seiner ganzen Power zur Verfügung. Aber an der Kreuzung geht er aus. Und ich habe am Anfang, als ich das erlebt habe, mich erschrocken. Ich habe gedacht, oh, jetzt werde ich wohl sterben. Ich habe allen Ernstes das gedacht. Ich habe gedacht, jetzt ist alles taub, jetzt ist alles still, es ist so still, das ist wohl der Tod, habe ich für einen Moment gedacht. Aber als ich das gedacht habe, habe ich gemerkt, der Motor springt sofort wieder an. Er steht zur Verfügung, das Leben steht ständig zur Verfügung, geht aber vollständig energiesparend. Boah, die Ampel ist rot, der Motor geht einfach aus. Das ist noch nicht so lange bei Autos. Früher liefen Autos an der Ampel immer im Leerlauf, bop, 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 weiter. Und so ist das Leben im normalen Wachbewusstsein ja auch, dass der Motor immer an ist. Rupp, rupp, rupp. Ein Gedanke nach dem anderen, rupp, 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 rupp. Manchmal auch im Schlaf, im Traum geht es weiter. Rupp, rupp. Manche können nicht schlafen, weil das im Tiefschlaf auch noch weitergeht. Der natürliche Zustand ist, da ist nichts. Deshalb ist auch das Handeln ein Tun aus dem Nichtstun. Es ist da nichts. Diese Erfahrung des Nichts, diese Erfahrung der wirklichen Stille, ist halt so überwältigend, dass es komplett überzeugend ist. Und gleichzeitig ist es emotional mit einer großen Freude verbunden, mit einer großen inneren bedingungslosen Liebe. Und ach, das reicht dann auch. Dann ist Kiste halt aus. Ach komm, ist alles aus, alles vorbei. Aber ja, auch das kann bei manchen Menschen, ne, die noch nicht so vom Glück, ne, wie gesagt, Königskinder, noch nicht so vom Glück beseelt sind, kann das auch erstmal eine überraschende Erfahrung sein, wo man auch ja wieder Integration braucht, eine Zeit braucht, um sich daran zu gewöhnen. Ich weiß, am Anfang, als ich das erste Mal hatte, dachte ich, oh, jetzt habe ich wohl zu lange meditiert, jetzt bin ich wohl doch zu weit gegangen, die Stille wurde zu tief, jetzt weiß mein Körper nicht mehr, wie es geht. Jetzt hat er abgeschaltet. Ne, da habe ich so gedrückt an mir, habe ich gedacht, das muss doch wieder zum Leben zu erwecken sein. Aber wenn die Stille einen übernommen hat, dann ist da nichts mehr zu erwecken, weil es geschieht einfach, ohne dass da wieder was aufwachen muss. Die Power steht zur Verfügung, ohne die vorherigen ständigen Hyperaktivitäten. Das ist natürlich ein sehr entspanntes Dasein. Wenn ich das mal so bewerten soll, ist das schon ein freudiges, entspanntes Dasein. Und deshalb wollen wir ja auch, dass jeder Mensch das kriegt. Und das passiert ja auch immer mehr Menschen, glücklicherweise. Wir haben mit unserer Akademie Erleuchtung natürlich Kontakt zu vielen Menschen, die sich bei uns melden. Und da sehen wir, dass das im Grunde genommen eine große Welle geworden ist. Viele Menschen haben Erwachenserfahrung und erinnern sich auch wieder an ihre Erwachenserfahrung. Möchten natürlich auch wissen, wie gehe ich da weiter? Wie kann ich das dauerhaft im Leben haben? Und das ist auch richtig so. Diese Sehnsucht Raum zu geben.
Hanna fragt, braucht es eine tägliche Praxiszeit, wie zum Beispiel Meditation?
Das ist im Grunde genommen individuell verschieden. Wenn du selbst das Gefühl hast oder die Sehnsucht, dich einmal nach innen zu richten, mal weniger die Sinne nach außen zu richten, sondern sie mal nach innen zu richten. Wenn das dein Bedürfnis ist und du das Gefühl hast, das würde dir gut tun, dann ist es das Richtige zu tun. Aber es ist nicht so, dass du das tun musst. Für das Erwachen musst du das nicht tun. Erwachen kann jeden Moment immer im Hier und Jetzt geschehen. Ja. Da brauchst du gar nichts tun. Aber wenn du dir selbst folgst, deinem Wissen von, ja, vielleicht einer tiefen Ebene deines Herzens aus, dann ist es immer richtig, das zu tun, denn das ist dein direkter Weg zum Erwachen. Und du kannst auch im Alltag im Grunde genommen Meditation betreiben, Kontemplation, während du deine Dinge tust. Also es braucht da keine spezielle Rückzugstechnik. Wie gesagt, nein. Aber wenn du dich danach sehnst, ist es eine gute Idee, einmal damit zu starten.
Inge schreibt, ich möchte die Eigenschaften des reinen Bewusstseins ansprechen. Raum, bewusstes Sein, alles durchdringend, Liebe, Beobachter, Stille, Energie, Einheit. Fällt euch noch etwas ein?
Ja, also erstmal, in seiner Grundform ist reines Bewusstsein natürlich nichts. Gar nichts. Bewusstsein auf dem Nullpunkt, wo das absolute Nichts ist und gleichzeitig das Potenzial von alles. Alles in diesem Nichts. Und ja, all diese Eigenschaften sind dann auch in der Aktivität vorhanden. Sind in der Aktivität. Das sind Symptome. Ludmilla nennt das immer Symptome des erwachten Bewusstseins. Das finde ich an sich eine schöne Beschreibung. Da gibt es allerlei Symptome. Die Erfahrung des reinen Bewusstseins, dieser Zustand des reinen Bewusstseins, ist komplett Nullpunkt. Vollständig komplett nichts. Da ist auch niemand mehr, der wahrnimmt, dass da nichts ist. Da ist kein Ego. Die Erfahrung des Absoluten ist ein Switch. Am Tor zum Absoluten bleibt das Ich zurück, die Person, das Ego, die haben da gar keinen Zutritt. Alle Vorstellungen bleiben zurück, alle Knoten, alle Traumata. Das ist ja auch das Erholsame daran, wenn man diesen Switch macht, dass der ganze duale Mist weg ist. Aber wenn man jetzt gefestigt da drin ist und wieder rausgeht in diese duale Welt, dann tauchen diese Symptome natürlich auf. Diese Symptome des reinen Bewusstseins. Und es ist natürlich extrem angenehm, extrem, ja, extrem gut, extrem schön. Ludmilla, fallen dir noch weitere Symptome auf des reinen Bewusstseins?
Ja, Glückseligkeit, Frieden, Gelassenheit, Klarheit, Leichtigkeit.
Natürlich.
Präsenz.
Natürliche Ordnung.
Die Ordnung der Liebe.
Die Ordnung der Liebe. Gesundheit. Natürliche Gesundheit.
Als Symptom, ne? Nicht als Eigenschaft. Reines Bewusstsein hat in dem Sinne ja keine Eigenschaft. Aber die Symptome, wenn du in Berührung damit bist, du bist das ja in Wirklichkeit sowieso, aber wenn du in deiner Erfahrung tatsächlich Berührung damit bekommst, dann kommt es oftmals genau zu diesen Symptomen, ne, die du ja auch beschrieben hast. Und da gibt es natürlich zahlreiche Beschreibungen, Weite, Unendlichkeit, ne? Also Bliss. Ja.
Allmacht und Allwissenheit. Ja, also auch diese ganzen magischen und mystischen Sachen, das ist natürlich logischerweise alles da drin. Das sind ja alles Symptome des reinen Bewusstseins. Und ja, je nach individueller Ausrichtung fokussiert man sich auf das eine oder das andere. Ja. Und so ist jeder ganz individuell in seinem fröhlichen Erwachtsein. Wir haben uns auf Erwachen und Erleuchtung fokussiert, deshalb unsere Akademie Erleuchtung. Das ist entstanden, nachdem Ludmilla und ich zusammengekommen waren. Das machen wir jetzt schon lange. Und ja, andere machen andere Dinge. Das ist nicht so, dass da jeder das Gleiche macht und so. Das ist ganz individuell.
Astrid schreibt, es ist für mich schwierig, die Tat mit einem Thema zu beginnen, weil ich so viel Chaos erlebe und nicht deutlich spüre, was für mich gerade dran ist. Habt ihr da einen Rat für mich? Und wie gehe ich mit starker Wut in der Tat um, wenn ich wegen der Hausbewohner nicht einfach so brüllen kann und auf ein Kissen einzuschlagen geht auch nicht gut, weil ich am Arm Schulterbeschwerden habe? Möchte mit meinem Körper gut umgehen.
Ja, also wir haben da immer so das Bild einer Waagschale. Dieses Chaos, was da innen drin ist, sind ja einzelne Gefühle, die drohen, mich zu übermannen. Ne, wenn es darum geht, hier auf ein Kissen zu schlagen oder die Nachbarn nerven. Dass man wie so eine Waagschale die Sachen da mal reintut und einfach mal guckt, was ist denn eigentlich das, was mich am meisten nervt? Was mich am meisten belastet, was mich am meisten anstrengt? Weil da steckt die größte Energie drin, gebundene. Und wenn wir darauf uns fokussieren und da unsere Aufmerksamkeit drauf legen, dann tun wir uns selbst und der Schöpfung natürlich was Gutes, weil dann ein großer Knoten gelöst wird. Diese ganzen anderen kleineren Dinge, die so mittelmäßig und weniger nerven, da kümmern wir uns erstmal gar nicht drum. Wir filtern erstmal über so eine symbolische innere Waagschale heraus, was ist das stärkste Gefühl? Was geht mir richtig auf den Senkel? Und damit arbeiten wir. Damit starten wir. Wir starten nicht mit dem Kleinkram, das ist Staub, der von alleine verschwindet nachher, sondern wir starten mit dem stärksten Gefühl, mit dem, was uns am meisten belastet emotional. Da legen wir liebevoll unsere Aufmerksamkeit drauf und geben dem okay, dass das jetzt da sein darf. So kann man das machen.
Ja, und wenn nichts auftaucht, dann ist ja auch im Grunde gar nichts zu tun. Man darf ja auch ein schönes Leben leben, in Freude oder auch nicht in Freude. Ne? Also, wenn nichts Besonderes da ist, wo ich die Aufmerksamkeit drauflegen kann, mir das immer wieder wegflutscht, dann ist es eben auch gar kein Problem. Dann ist es ja auch nicht, dann muss da auch gar nichts, dann ist das kein Knoten, der gelöst werden muss. Ne? Also, es ist wirklich gut, mit dem zu beginnen, wie Roland das beschrieben hat, wo wirklich konkret sich etwas zeigt, wo etwas ist, wo du einmal eine Weile die Aufmerksamkeit drauflegen kannst, ohne etwas dafür oder dagegen zu tun und damit einmal in die Tiefe sinken kannst. Ja. Aber wenn da nichts ist, ja, dann ist doch gut. Dann lebt dein Leben, ne?
Ja, das Schöne mit unserer Aufmerksamkeit ist, sie hat im Grunde genommen zwei Standbeine. Ein Bein unserer Aufmerksamkeit ist in der dualen Welt. Das ist diese Aufmerksamkeit. Wir beobachten irgendwie, was da draußen ist, ständig. Wir beobachten das, was innen ist. Und das ist ja auch okay. So. Der zweite Standbein unserer Aufmerksamkeit ist diese erwachte Aufmerksamkeit, die steckt im Absoluten, in diesem unmanifestierten Sein, in diesem absoluten unmanifestierten Sein. Das ist die Aufmerksamkeit des ewig stillen Zeugen, die alles sieht, die immer und unter allen Umständen alles wahrnimmt und sieht. Und Ludmilla hat gerade gesagt, wenn wir unsere Aufmerksamkeit liebevoll auf so eine Sensation legen, und da drauf bleiben. Eine Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 4 Minuten. Einfach nur liebevoll drauf bleiben. Das bezeugen. Nicht da reingehen und uns in das Gefühl und uns damit vermischen und anhaften, sondern einfach einen Millimeter drüber bleiben. Das bezeugen. Dann geht das in die Tiefe. Die Aufmerksamkeit, der stille Zeuge, nimmt das mit ins Absolute, in diese Ganzheit. Weil das ist ein natürlicher Zustand, diese Ganzheit. Und wenn wir das zulassen, dann sinkt unsere Aufmerksamkeit mit diesem Objekt der Begierde, was uns da vielleicht nervt, ne, sinkt in die Tiefe. Und in der Tiefe öffnet sich das und zeigt seine Wahrheit. Das ist kein psychologischer Vorgang, sondern das ist ein spiritueller Vorgang. Wir nennen das den Schaumodus. Den Schaumodus des stillen Zeugen. Im Grunde genommen des erwachten Bewusstseins. Und das ist in jedem Menschen vorhanden. Auch wenn das Ego das immer lebhaft versucht zu verhindern. Und noch was und noch was und noch was und noch was. Ne? Wir nehmen die Waagschale und gucken einfach, was nervt mich am meisten? Was ist am meisten aktuell? Worum dreht sich in mir alles? Und damit starten wir. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang.
Der nächste Beitrag kommt von der Jeanette Nicole. Hallo Ludmilla und Roland. Kommt man jemals aus dem scheinbaren Rad der Wiedergeburten raus? Wenn wir das Leben selbst sind, geht es ja immer so weiter. Gibt es kein Ende, oder?
Du kannst das Rad der Wiedergeburten tatsächlich verlassen. Dieser Zwang, sage ich mal, dich wieder in die Erfahrung von Leben zu begeben mit einem menschlichen Körper, das ist ja etwas, was du dir selbst baust. Du entscheidest dich ja selbst dafür. Es ist ja niemand anderes. Wenn du da Bilanz ziehst und dann siehst du, okay, da und da, da will ich noch mal was richtig stellen oder so, ne? Dann baust du dir ja willentlich eine neue Inkarnation, ein neues Setting, scheinbar, Es ist aber so, dass du aufgrund der Ideen und Annahmen und Vorstellungen und Wünsche und Absichten, die du da dann hast, das ist das, was letztendlich diese Erscheinung aufleben lässt, erscheinen lässt, deine Absichten. Und wenn du diese Absicht hast, dann erscheint also diese Erscheinung und du erfährst sie als real. Ist sie aber nicht wirklich. Aber du erfährst sie als real, weil du dich ja auch dafür entschieden hast. So, wenn jetzt Erwachen geschieht und Erleuchtung vollkommen, dann bist du raus aus diesem Spiel, dass du Absichten hast, dass du Dinge noch bereinigen möchtest, dass du Wünsche hast, Vorstellungen und Annahmen. Das ist alles vorbei. Die hast du ja dann nicht mehr. Und deshalb kreierst du dir auch gar nicht diesen neuen Lebensfilm. Du kreierst ihn dir nicht mehr. Es sei denn, und da bist du dann frei, wenn du Befreiung erlangt hast, es sei denn, du wünschst dir das ganz bewusst und sagst mir, ja, da habe ich noch Dinge zu tun, das mache ich. Dann bist du natürlich, kannst du dir das neu kreieren, aber du bist frei, dich zu entscheiden. Tue ich das oder tue ich das nicht? Mit dem Erwachen, mit diesem vollkommenen Erwachen der Erleuchtung, beendest du also dieses zwanghafte, dich wieder neu inszenieren. Das ist ein inneres Bedürfnis, das dann zu tun. Wie gesagt, das ist niemand außen, der das für dich bestimmt. Du selbst bestimmst das. Und solange da in dir noch Unwissenheit und Unklarheit ist und vielleicht auch noch andere Dinge, wirst du dich entscheiden, das Spiel noch einmal zu betreten. Unter anderen Vorzeichen, die du dir natürlich selbst aussuchst. Die passen zu dir, zu deinen neuen Absichten. Und das Erwachen ist dann letztendlich der Ausstieg aus dem Kreislauf. Aber solange noch eine Annahme da ist, die noch Getrenntheit impliziert, wirst du dich entscheiden, nochmal den Lebensfilm zu starten. Insofern kann man sagen, ist es scheinbar auch ein längerer Prozess, wo wir die Integration von Erwachenserfahrungen tatsächlich geschehen lassen, um dann irgendwann an diesen Punkt zu kommen, wo Befreiung tatsächlich geschieht dann, ne? Wo sämtliche Überzeugungen von Getrenntsein über Bord geworfen sind, wo die einfach verschwunden sind. Das kann jeder für sich selber prüfen, wo er diese Überzeugung von Getrenntsein noch wahrnimmt, noch lebt, noch annimmt. Das sind alles Dinge, die man mal auf Wahrheit überprüfen kann. Und wenn man das tut, kommt man dahin zu sehen, es gibt diese Getrenntheit nicht. Und wie gesagt, das kann, und das ist oft so in einem Rutsch, ein großer Schwung passieren, aber das ein oder andere tiefer liegende verbleibt noch, wo man dann ja in einer Art Ausdauer mit Hilfe des erwachten Seins, was dich ja nicht mehr verlässt, du das dann auch ja zum Verschwinden bringst. Oder es verschwindet. Also das ist etwas, was möglich ist, ja. Bleib dran, kann man da nur sagen. Richte den Fokus auf das Erwachen und auf den Prozess, auf die Integration. Und darüber und darum deine Überzeugung, deine Annahmen von dir selbst und der Welt zu überprüfen. Die Überzeugung des getrennten Seins überprüfen. Bleib da dran.
Alexandra fragt, ist es ein Unterschied, es im Leben oder erst im Sterben zu erreichen? Ist es im Sterben überhaupt sicher, dies zu erkennen?
Ja, leider ist das so, dass diese Befreiung nur zu den sogenannten Lebzeiten geschieht. Im Sterben siehst du im Grunde genommen das, was vorher zu Lebzeiten auch schon deine Realitätsgewissheit ist. Die Annahmen und Überzeugungen, die da existiert haben und nicht durch die Erfahrung reinen Seins vielleicht verschwunden sind, die bestimmen, dass du eben nur einen Ausschnitt siehst, auch beim Sterben. Ne? Du verlässt zwar scheinbar deinen Körper, aber du verlässt nicht den Film, den Lebensfilm. Den hast du dann noch nicht verlassen. Und deshalb ist es gut, dieses Erwachen und diese Erleuchtung zu Lebzeiten anzustreben, wenn man das will, wenn man die Sehnsucht danach hat, zu Lebzeiten.
Es gibt buddhistische Traditionen, die diesen Übergang zwischen Leben und Tod, also zwischen Leben und Sterben, also das Sterben nutzen. Das üben die Mönche ein Leben lang, um dann zu erwachen. Das ist aber nicht so eine westliche Tradition. Das kriegen hier in der Regel die Menschen nicht so gut hin. Die buddhistischen Mönche, die das da üben, die haben da mehr Erfahrung und huschen dann auch ins Erwachen, ins Nirvana und tauchen dann nicht mehr auf, beenden den Kreislauf von Karma und Wiedergeburt und kommen dann halt nicht mehr wieder. Ja, kann man machen. Auch sowas gibt es. Im Westen wüsste ich da jetzt niemanden, der das so intensiv übt oder Anleitung dafür gibt.
Ich würde noch eine Frage vorlesen und die kommt von der Sabine. Hallo Ludmilla und Roland. Ich verstehe nicht, dass ja alles eins ist und alles im Hier und Jetzt stattfindet, aber trotzdem immer wieder von vergangenen Leben gesprochen wird. Das ist ja, als ob man sein Ego nach dem Tod mitnehmen würde.
Also der Glaube an Wiedergeburt, der Glaube an vergangene Leben, das ist alles nicht wichtig. Das spielt alles überhaupt gar keine Rolle beim Erwachen und bei der Erleuchtung. Du kannst daran glauben, du kannst aber auch nicht dran glauben. Es ist einfach eine Symbolik. Manchmal tauchen in Menschen Bilder auf und dann assoziieren die das, weil sie das nicht kennen aus dem jetzigen Leben, mit einem anderen Leben. Es ist völlig unwichtig, ob das Wahrheit ist oder nicht. Spielt keine Rolle. Und dennoch kannst du damit arbeiten, wenn du das möchtest. Wenn du zum Beispiel immer was Wiederkehrendes erlebst, was dich Angst erleben lässt oder so, ne? Und du hast immer die gleichen Assoziationen, die irgendwie von weit woanders herkommen. Ja, dann kannst du damit ja arbeiten. Kannst du mal gucken, wie das für dich ist. Ne? Und dadurch diesen Schleier, der dadurch entsteht, auch beseitigen. Aber du brauchst nicht an vergangene Leben zu glauben. ist nicht nötig. Du kannst einfach damit arbeiten. Man kann sich völlig entspannen. Es ist einfach das, was ist. Und ja, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart sind eins. Alle Dinge, die in dieser scheinbaren Vergangenheit geschehen sind, sind immer hier und jetzt. Es ist alles hier und jetzt immer da. Und man kann einfach das, was auftaucht, als Anlass nehmen, das zu erforschen, wenn man auf diesem Weg ist. Das, was auftaucht, mit Interesse ein Okay geben, es bezeugen, ja, so ist das jetzt, und einfach mal schauen, wie das für dich ist. Und dem ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Nichts dafür und nichts dagegen tun. Mehr braucht es nicht. Du brauchst, wie gesagt, keinen Glauben dran zu haben. Das ist unwichtig, ist bedeutungslos. Aber du darfst dem auch eine Bedeutung geben, das ist auch okay. Ne? Wenn das für dich so ist. Es ist deine Realitätserfahrung. Das ist alles völlig in Ordnung.
Es gibt noch ganz viele Dankesmeldungen im Chat, da würde ich gerne einfach ein paar vorlesen. Von der Manuela Schütze, vielen Dank für eure Antwort. Und von der Elisabeth, danke euch beiden. Und noch ganz viele mehr. Vielen, vielen Dank, liebe Ludmilla von der Jeanette Nicole. Und von mir natürlich auch herzlichen Dank für euer Dasein und euer Sprechen hier bei Jetzt TV. Das war sehr bereichernd. Vielen, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank auch von uns an alle, auch an dich, Swantje, an Devasetu von Jetzt TV. Und wenn ihr mögt, lasst auch gerne eine Spende mal da bei Jetzt TV. Macht gute Arbeit und verbreitet dieses erwachte Sein so schön. Da sind wir auch dankbar für. Es ist eine tolle Arbeit. Ja, und wenn ihr einmal Interesse habt, mit uns persönlich ins Gespräch zu kommen, dann könnt ihr das auch gerne tun. Auf unserer Seite erleuchtung.de könnt ihr euch da einen Termin holen für ein kostenloses Gespräch. Da würden wir uns auch freuen, mit euch persönlich vielleicht mit dem einen oder anderen mal zu sprechen. Herzlichen Dank. Namaste.
Auch von mir Dankeschön an Devasito und an Swantje, an die Veranstaltung hier, an euch, an die Zuschauer, die es hier auch ermöglichen, und auch von mir gerne spenden, gerne das unterstützen, damit es auch in Zukunft möglich ist.
Namaste.